sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Jesus ging immer mitten durch sie hindurch, wenn sie ihn umbringen wollten, vom Felsen herunterstürzen wollten, steinigen wollten. Aber jetzt ist Judas an der Reihe. Noch einmal, denn nicht mein Feind ist es, nicht mein Hasser. Jetzt kommt das Sondern, Vers 13. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen. Also erstens mal, ein Jude wie ich. Und jetzt, mein Freund und mein Vertrauter. Hat er gesagt, Freund, wozu bist du hergekommen? Und wenn Jesus sagt Freund, meint er dann auch Freund? Oder war das ein giftiges Freund, das er ausgesprochen hat? Bitteschön. Ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir trauten Umgang miteinander pflogen. Die Franzosen übersetzen das treffend in douce intimité, eine zarte Freundschaft. Ich erinnere wieder, dass Judas den Verrat vollzog mit vielen Küssen. Und er küsste ihn mit vielen Küssen, steht geschrieben. Das war für die Jünger was? Gar nichts Neues. Deshalb haben die gar nichts gemerkt. Die wir trauten Umgang miteinander pflogen, ins Haus Gottes wandelten mit der Menge. Psalm 41. Wird noch gewaltiger. 41. Vers. Ein Wort, das Jesus bei dem Abendmahl ausgesprochen hat. Selbst der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute. Erwin, wenn ich dich frage, wie heißt der Mann deines Friedens?
Der ist Jesus.
Der heißt Jesus Christus. Und wer war der Mann des Friedens für den Herrn Jesus? Judas. Sollen wir hierzu sagen? Aber da sagen wir gar nichts.
Hiob
2. Hiob 2, ja. Genau. Selbst der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, dem ich gleichzeitig die Hand in die Schüssel tauche, der ist beim Abendmahl. Ne? Haben die Jünger etwas gemerkt? Nein. Einer von euch wird mich verraten. Überliefern. Und alle Jünger fragen, Herr, bin ich's? Alle waren einverstanden, jeder hat sich für fähig befunden, aber allen war ganz klar, den Elfen war klar, einer kommt nicht in Frage, der heißt Judas, war allen klar. Ne? Er hat ja dann das Brot in die Schüssel getaucht, dem Judas gegeben, hat denen gesagt, das ist, dem ich das Brot gebe, wenn ich es eingetaucht habe, der ist es. Aber die haben gar nichts gemerkt. Steht so geschrieben. Unmöglich. Jetzt können wir da reingucken. Du aber, Jehova, sei mir gnädig. Und so weiter. Genügt. Judas. Bruder Schumacher ist mit mir einverstanden, weil Jesus eines Tages, als Judas dabei war, sagte, ihr zu den Zwölfen, ihr werdet bei der Eröffnung des Reiches auf 12 Thronen sitzen und richten die 12 Stämme Israels. Und da war auch Judas dabei. Denn unser Gott befriedigt sich nicht mit einer Ersatzperson namens Matthias. Also, Kapitel 2, Apostelgeschichte. Und als nun der 50. Tag erfüllt wurde, ich fahre weiter, der unterteilt war in 40 Tage, und nach 40 Tagen erfolgte die Himmelfahrt. Und dann blieben noch 10 Tage. Und dann war dieser 50. Tag gekommen. Fest der Sabbate. Und stellen wir uns, wir wissen ja schon, was jetzt kommt im Großen und Ganzen. Die Rede des Petrus, großartig, dieser Fischermann, vom Heiligen Geist natürlich geschenkt, und bei dem allem Herrlichen, was da geschah, das jetzt hier ausgerechnet Brot mit Sauerteig gegessen wurde. Ja, das ist das Fest der Sabbate. Da sollt ihr Gesäuertes essen. Ja, und das war denen vielleicht auch peinlich, ne? Weil ja beim Auszug aus Ägypten, da musste auch jeder Sauerteig verschwinden, ne? Vollständig ausgefegt werden. Aber eben, wenn man dann trotzdem eiferer für das Gesetz sein will, für das Christus, ja, schlagen wir mal doch schnell die Galaterstelle auf, damit wir das gesehen haben. Dass Christus uns vom Fluch des Gesetzes erlöst hat, das wissen wir schon lange. Aber wenn wir in Galater 4 lesen, Vers 4, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, und jetzt geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte vom Gesetz natürlich. Also vollständig. Jetzt hätte Israel jubilieren können. Wunderbar. Was? Petrus hat es ein wenig erfasst. Das Gesetz, das weder wir noch unsere Väter zu tragen vermochten. Da war er soweit klar. Frei. Christus uns erlöst von diesem Gesetz. Ja, das hätte ja eine ganz herrliche Sache geben können da in Israel. Entschuldigt, wenn ich jetzt sagen darf. Also, ich entschuldige mich zum Voraus noch einmal, möglichst dreimal, was ich jetzt sage. Aber niemand sagt, dann wäre ein 1000-jähriges Reich gar nicht mehr möglich gewesen. Nochmal gesetzt. Aber nun ist so gekommen. Zurück So, Apostelgeschichte. Da nun der 50. Tag erfüllt war, waren sie alle an einem Orte beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, also ihr werdet mit Heiligem Geist und Feuer getauft werden, hat Johannes der Täufer schon gesagt. Und sie setzten sich, diese Feuerzungen, auf jeden Einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation derer, die unter dem Himmel sind. Welche Nation auf der Erde ist nicht unter dem Himmel? Da hat also Gott eine einmalige, globale, göttliche Ordnung so durchgeführt, dass er all den Juden, die verteilt waren, zerstreut unter alle Nationen, etlichen ins Herz gab, also zu diesem Feste muss ich in Jerusalem sein. Als sich aber das Gerücht hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart, sogar Mundart, also Dialekt, reden hörte. Also, ihr liebe Berner, nicht? Und Schaffhauser nicht verstand. Als ich in Bern die erste Bibelstunde bei der Schwester, bei der Familie Richner hielt, das sage ich zum 70. Mal, aber es ist so, so wunderschön, da habe ich halt Schaffhauserdeutsch geredet. Ein halbes Jahr später hat sie mir bekannt, wie du begonnen hast zu sprechen. Da wurde es mir immer unheimlicher zumute und habe gedacht, wenn ich gewusst hätte, dass Bruder Muhl einen Sprachfehler hat, dann hätte ich ihn nicht eingeladen. In einer Schaffhauser Trambahn, da waren die Bänke noch den Fenstern entlang, saß eine vornehme Schaffhauser Dame, das müssen Sie alle noch mal hören, aber es sind einige da, die das noch nicht gehört haben, so schön. Also jetzt Schaffhauser Dialekt. Kommt eine Bäuerin rein mit einem Mädchen. Das Mädchen setzt sich gleich neben die vornehme Dame, aber so auch knien da, um ums Fenster rauszugucken, mit ihren dreckigen Schuhen, gerade da hinten neben der Dame. Die Dame, sagt der Bäuerin, da. Hätte er da verstanden? Da. Die Bäuerin empört, da. Die vornehme Dame noch empörter, da. Da. Das ist Schaffhauserdeutsch. Also, gut. Also, da hat ja der Richter da, hat am 50. Tag auch eine Säge, wenn er gewusst hätte, dass er noch stackelt hat. Also. Und jetzt, aus allen Nationen, die unter dem Himmel sind, Juden, wohnten in Jerusalem. Das griechische Wort heißt, die waren alle nach Jerusalem hineingekommen, die da nur zum Fest gekommen waren. Natürlich, und die Juden in Jerusalem ohnehin. Übrigens, ganz praktisch, in meiner kleinen Versammlung in Zürich, da kommen aus der Stadt Zürich vielleicht vier oder fünf, oder nicht einmal. Nein, die meisten kommen von Schaffhausen, vom Zürichsee herunter und von weiß woher, noch von Basel und Puck und von weit her. Es scheint auch hier, dass die Juden in Jerusalem die blödesten waren, da am wenigsten beteiligt. Und bitte, ist an anderen Orten nicht auch so. Ja, bitte, nehmen wir mal in Tiebenge, nicht? Kommen sie auch von weit her, in Stuttgart sowieso. Von Stuttgart selber sind auch etliche da. Nicht? Also hierher. Dann werden die Nationen, eine Anzahl Nationen, wo die herkamen, also Kreter und Araber, waren aber alles Juden. Nicht etwa Nationenläufe, nur Juden. Vers 14. Petrus aber stand auf mit ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, euch aufhaltet. Dies sei euch kund und nehme zu Ohren meine Worte. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr meint. Also die Bewohner von Jerusalem sagt, sie sind besoffen. So haben sie sich benommen. Die sind nicht trunken, denn es ist die dritte Stunde am Tage, sondern jetzt ist erfüllt, was der Prophet Joel prophezeit hat. Und wunderbar, jetzt eine kleine Silbe. Was hat denn der Prophet Joel geweissagt? Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Das war das Wort des Propheten Joel. Und was muss Petrus jetzt durch den Heiligen Geist genau kontrolliert aussprechen? Was darf er nur aussprechen? Ich werde von meinem Geiste, nur eine Kostprobe war das, ich werde von meinem Geiste ausgießen und ein späteres Mal noch einmal von meinem Geiste ausgießen. Das war nur eine Vorerfüllung. Im tausendjährigen Reich gilt das. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Jetzt wollen wir aber da auch noch ganz schnell stehen bleiben. Ich werde meinen Geist im tausendjährigen Reich, den ganzen Geist, ausgießen. Bitte guck mal hierher, ausgießen über alles Fleisch. Im Gegensatz zu was? Ist der Heilige Geist auch über uns herabgeflossen? In unseren Herzen wohnen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist etwas anderes. Das heißt, na, zuerst muss noch gesagt werden, im tausendjährigen Reich, wir haben ja beachtet, vom Reich wird hier geredet, nicht von der Gnade ohne Gesetz und ohne Werke. Ausgegossen über alles Fleisch, da muss zuerst gesagt werden, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Das heißt praktisch, die Nutznießer oder Teilhaber am tausendjährigen Reich, die Massen, die durch Auferstehung da dazukommen, können mit dem gegenwärtigen Fleisch und Blut auch im tausendjährigen Reich nicht antreten. Denn im tausendjährigen Reich scheint die Sonne siebenmal so hell wie jetzt und der Mond scheint so hell wie die Sonne jetzt. Wer von uns will da antreten? Ich auch nicht. Was heißt das? Die Hälfte oder drei Viertel von hier, liebe Geschwister, die haben das schon 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal gehört. Ich wiederhole. Wissen wir, dass Gott weder Sonne noch Mond geschaffen hat? Ja, ja, du, Alte. Stundengängerin. Dass Gott weder Sonne noch Mond geschaffen hat? Ja, Bruder Muhl, weißt du, was du sagst? Ich weiß, was die Schrift sagt. Was lesen wir denn davon? Lasst uns, Gott sprach, es werden Lichter in der Ausdehnung der Himmel. Und Gott schuf das große Licht und das kleine Licht und die Sterne. Von Sonne und Mond steht da nichts. Wer hat jetzt recht? Die Schrift. Das Wort Sonne kommt im Alten Testament ausgerechnet erst dort vor, wo Gott den Abraham etwas erleben lässt. Schwer. Da war der Vater Abraham in seiner Seele maximal depressiv belastet. Und jetzt heißt es, jetzt kommt das Wort Sonne zum ersten Mal vor. Als die Sonne untergehen wollte, fiel Finsternis und Schrecken und Angst auf Abraham und so weiter und so weiter. Als die Sonne untergehen wollte. Für wen ist die Sonne das zuverlässige Zeichen? Sie sind ja zu Zeichen für. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Also, verstehen wir jetzt, da die Sonne untergehen wollte. Was heißt das? Von der Bildfläche verschwinden. Dürfen wir dieses Wort auf den Herrn Jesus, die wahrhaftige Sonne, lesen? War er bereit, von der Bildfläche zu verschwinden, wenn die Juden ihn nicht wollten? War er bereit? Wollte er? Niemand nimmt mein Leben, meine Seele von mir, sondern ich gebe sie freiwillig, da die Sonne der Gerechtigkeit Jesus Christus untergehen wollte, ist er aufschreckend auf die 12 Jünger gefahren und alle, die ihn lieb hatten. Ah, wunderbar. Ja, und jetzt? Was war denn das große Licht? Die Antwort heißt, der ich im Anfang das Ende verkünde. Ausgerechnet der Saul von Tarsus, unterwegs nach Damaskus, um dort noch Christen zu verfolgen und gefangen zu setzen oder umzubringen. Jetzt erscheint der verherrlichte Christus. Und wie wird der beschrieben? Da umstrahlte uns ein großes Licht. Jetzt das gleiche Wort wie davon, hier Griechisch, dort Hebräisch. Gott schuf das große Licht. Da umstrahlte uns ein großes Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Jetzt können wir gerade noch sagen, wie viel mal? Siebenmal. Ne? Siebenmal. Und so wie es am, wie Gott hat also die Sonne geschaffen mit siebenfältiger Strahlkraft. So. Das war das große Licht. Und wie hat er den Mond, das das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis, hat er den geschaffen als Beherrscher der Finsternis geschaffen, als Satan geschaffen? Nein, als kleines Licht. Stimmt? Wunderbar. Gibt die Schrift Antwort, wenn wir wollen. Ja, und im tausendjährigen Reich heißt der Mond, wie ist der Mond? Aber niemand sagen du, sage ich nur dir. Der Mond scheint so hell wie die Sonne, was heißt das auf Deutsch? Aber niemand sagt. Ich habe nur gesagt, was geschrieben steht. Ne? Und was die Schrift selber dort damit macht. Dann, ne? Ja. Bei uns wimmelt es von Zahlen 50, 50, 50, 50. Letzte Vollendung. So, hierher. Also nur von meinem Geist. Ja, jetzt kommt noch das. Über alles Fleisch. Im tausendjährigen Reich haben die Nutznießer, die Teilnehmer, die Leiblichkeit, die Adam und Eva hatten vor dem Fall. Die hatten nämlich nicht, was für einen Leib? Einen unverweslichen Leib und einen Leib in der Kraft eines unvergänglichen Lebens, eines unauflöslichen Lebens, sondern die hatten einen herrlichen Leib. Ganz wunderbar, können wir uns gar nicht vorstellen. Männlich, weiblich in einer Gestalt. Ja, zuerst, vor dem Fall. In dieser Gestalt werden die im tausendjährigen Reich sein. Der Heilige Geist ist über sie alle ausgegossen. Und in konnten Adam, Eva, konnten die sündigen? Na bitte, welche Frage? Das heißt, können die im tausendjährigen Reich trotzdem sündigen, weil der Heilige Geist über sie ausgegossen ist? Ja, da drin steckt eben noch nicht die Kraft eines unauflöslichen Lebens, die erst in Christo Jesu geschenkt ist, die allein Gott allein hat und der Sohn Gottes allein besitzt im Heiligen Geist. Hatten Adam und Eva noch nicht. Tausendjähriges Reich. Mit einem Wort, die Beschreibung der Zustände vom tausendjährigen Reich geben uns Licht auf die Zustände, die herrschten im Garten Eden, im Paradies, Adam und Eva vor dem Fall. Haben die Tiere sich dort oder im tausendjährigen Reich, dann werden die sich beißen und fressen? Ja. Oder wird der Wolf beim Lamme lagern zusammen? Wie heißt das Lamm? Jesus Christus. Und wie heißt der Wolf? Saul von Tarsus. Stimmt? Benjamin ist ein reißender Wolf. Die lagern schon längst zusammen. In vollkommener Weise. Die zwei bilden eine besondere Einheit. Also, Joel, Oder Petrus darf sagen, nun ist erfüllt, was geschrieben steht. Ja, ist eine Vorerfüllung auch eine Erfüllung? Bruder Muhl pflegt, blöde Fragen zu stellen. Die sitzen dann umso besser. Und die Antwort, die entsprechende dann auch. Gott arbeitet nach dem einfachen Wörtchen. Solches tut Gott zwei- oder dreimal. Jede Verheißung wird von Gott zweimal erfüllt, mindestens. Immer ist erst die dritte Erfüllung die letzte Vollerfüllung. Einmal im Vorhof, dann im Heiligtum, dann im Allerheiligsten. Vers 22. Männer von Israel, höre diese Worte. Jesum den Nazaräer, einen Mann von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisset, diesen, und jetzt wunderbar, das Wort des Petrus, übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes. Liebe Geschwister, wir wissen, was Ratschluss bedeutet. Im Ratschluss Gottes sind 95%, geschätzt 95%, böse Dinge enthalten. Gibt es etwas, das existiert oder geschieht, das nicht ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes wäre? Antwort: Nein. Fällt ein Sperling vom Dach oder von da was runter? Ohne Genehmigung Gottes? Nein. Ein Ratschluss kommt zustande, wenn viele Räte beraten und dann sind sie eins geworden. Das ist ein Ratschluss, wenn viele. Und die Ratschläge der Herzen aller Geschöpfe hat Gott schon vor Grundlegung der Welt erforscht. Von Ferne erforscht. Und dann wusste er schon, Vorkenntnis Gottes haben wir gelesen. Ja? Seit wann ist Gott in Vorkenntnis von allem? Besonders interessiert ihn das, was wir da drin machen. Kann ich da drin die Ehe brechen und nach außen die prächtigste fromme Tipp sein? Jawohl. Vor Gott habe ich aber die Ehe schon gebrochen. Noch gar nichts passiert. Können wir sprechen in unserem Herzen? Können wir irren in unserem Herzen? Können wir da drin ganze Gerichtsverhandlungen führen? Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch entschuldigen. Ne? Ganze Gerichtsverhandlungen da drin. Ich kann da drin Dinge tun und lassen, die ich nach außen gar nicht tun und lassen kann. Zum Beispiel, ich sitze jetzt zu Hause in Zürich auf dem Sofa und gucke mir das wunderbare Gemälde an, eine ganze Wand. See und zwei Fischer und die Sonne geht gerade auf, springt der davon, ist das möglich? Von einem Augenblick zu anderen kann ich da drin wo ganz anders sein. Liebe Geschwister, die Gnade, die wir nun haben, jetzt kommt etwas Erbauliches, ganz moralisch. Anstatt unsere Gedanken da irgendwo spazieren zu führen, sollen wir über was sinnen? Was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten der Majestät, nicht den Himmel, sondern über allen Himmel, in der Unendlichkeit Gottes, mitten in dem Licht, wo niemand zukommt, sind wir zu Hause. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Können wir auch solchen Gedanken Raum geben? Aber wie können wir sinnen über nach dem trachten, was droben ist, wenn wir gar nicht wissen, was droben ist? Antwort des Paulus. Dann beginnt bitte von vorn in der Bibel noch einmal zu lesen. Besonders guckt ihr die Stiftshütte des Mose an, den Tempel des Salomo und das Projekt des Tempels von Ezekiel, der im tausendjährigen Reich stehen wird. Denn alle diese Dinge, Stiftshütte, wenn diese Hütte abgebrochen wird, jeder, konnte die Stiftshütte abgebrochen werden, konnte sie wieder aufgerichtet werden, an einem anderen Ort. Tempel von Salomo stellt den Herrlichkeitsleib des Christus dar. Der Tempel von Ezekiel, schon die neue Gottesstadt, das neue Jerusalem, schon alles Modell vor Darstellungen. Und jede Einzelheit, jedes Material, jedes Maß, jede Form, jedes Gewicht, alles was da steht, sind alles Dinge, die letzten Endes auf höchster Ebene in Gott selbst vorhanden sind. Also wenn wir wissen wollen, was da droben ist, wo wir zu Hause sind, und darüber nachsinnen sollen, dann bitte sinnen wir nach. Beachten wir jedes Wörtchen, Titelchen, Stiftshütte, Salomo, Ezekiel. Beweis, na bitte?
Im tausendjährigen Reich wird er noch geopfert.
Bitte?
Im tausendjährigen Reich wird er noch geopfert.
Jawohl, jawohl, danke.
Trotz des
Kreuzes. Jawohl, jawohl. Im tausendjährigen Reich steht ein Riesenaltar, wie die Welt noch nie gesehen hat. Und da wird geopfert genau nach dem Gesetz. Mit der Neuerung, hauptsächlich der Neuerung, dass jetzt wer, wozu nun, da. Jetzt geschieht durch die Anwesenheit Jesu. Das, was geschah, als Jesus als Zwölfjähriger im Tempel war, da hat er die hohen Priester gefragt, ja, warum müssen die jetzt die Lämmer geschlachtet werden und so weiter. Hat die Schriftgelehrten und die hohen Priester im Tempel in Verlegenheit gebracht mit seinen Fragen. Und auf einmal lesen wir, da staunten sie über die Antworten, die er ihnen gab, über diese Dinge. So. Dann erklärt Jesus und die Apostel, erklären dann jetzt, was das vor Gott bedeutet, was jetzt da buchstäblich nach dem Gesetz geschieht an Opfersatzungen.
Dann ging der Brauch nach Anania und Saphira zu kaufen und verkaufen.
Danke für den Hinweis. Warum? Ich bleibe bei, der habt ihr gehört. Stichwort Ananias und Saphira. Wir wissen ja, was da geschah. Kommt da in der Apostelgeschichte jetzt bald. Also, ist eine große Versammlung. Sie waren ein Herz und eine Seele und hatten, was die Güter betrifft und Reichtum und Besitz, alles gemeinsam. Sie brachten alles, verkauften und brachten den Erlös zu Füßen der Apostel. Der Gesamtheit. Also jetzt ein Kommunismus in dieser Weise. Jetzt kommt ein Mann namens Ananias und Saphira. Die haben überlegt, ja, so genau wird es ja auch nicht darauf ankommen, wenn wir nur ungefähr 90% bringen. Also alle haben alles verkauft, alles gebracht, 100%. die haben vielleicht nur 90 oder 80% gebracht und haben überlegt, so genau wird es ja nicht drauf ankommen. Da haben sie richtig überlegt. Nur was war falsch bei ihnen? Sie haben heuchlerischerweise getan, wie wenn sie wie alle anderen auch alles brächten. Petrus durch den Geist so Wort. Warum betrübt ihr den Geist? Nicht? Ananias fällt tot um, seine Frau auch, und die werden rausgetragen. Liebe Geschwister, das ist das Beispiel, wie die Gerichtsbarkeit im tausendjährigen Reich funktioniert. Weil die ganze Satanie und Dämonie und alle Finsternismächte weg sind, weggeschafft, den Gerichten übergeben, ausgeschlossen sind. Nur noch heilige Engel und Christus ist da und die 12 Apostel sind da und das Weib da mit der Sonne bekleidet und der männliche Sohn und wie die Heilskörperschaften alle heißen sind da. Liebe Geschwister, nebenbei, wo sind dann wir im tausendjährigen Reich? Ich erzähle jetzt schnell etwas, das ich konstruiere, also etwas nicht passiert ist. Mein Onkel schrieb mir eines Tages, lieber Arthur, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, er arbeitete weit im Norden Deutschlands, das stimmt, aber was er mir schrieb, das stimmt jetzt nicht, aber als Beispiel, schrieb mir, lieber Arthur, nachdem wir uns lange nicht mehr gesehen haben, werden am nächsten Sonntag um 10.20 Uhr, und jetzt Achtung, werden meine Füße auf Bahnsteig 1 am Zürcher Hauptbahnhof stehen. Onkel, bei dir stimmt was nicht mehr. Aber in der Bibel können wir ruhig lesen, von Jesus seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. So blöd sind wir beim Bibellesen. Ne? Wir lassen das stehen, aber der Geist lässt uns dann auch stehen. Was heißt das? Das Haupt Christus kann nicht zu seinen Füßen sprechen, ich brauche euch nicht, ne? Bedarf euer nicht. Das heißt, im tausendjährigen Reich wird nicht der ganze Christus anwesend sein, sondern nur Füße, das heißt. Aber sind die Füße auch ein Teil von ihm? Darf ich sagen, wie ich sehe? Im tausendjährigen Reich sind die Füße die Glieder am menschlichen Körper, die immer in Berührung mit der Erde sind. Und die Ferse am Fuß ist der unterste, hinterste, letzte Teil, der sich immer in den Staub und Schmutz der Erde drücken lässt und den ganzen Menschen tragen und handeln und wandeln lassen zu können. Und Ferse heißt auf Deutsch, aus dem Hebräischen, Jakob. Jakob heißt nicht Fersenhalter nebenbei, sondern Jakob heißt einfach Ferse. Du, Satan, Schlange, wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, erst in der tiefsten Erniedrigung, als hinterster, unterster, letzter, verachteter Mensch, konnte Satan ihn tödlich treffen. Als Heiliger Gottes durfte er kaum vor ihm antreten. Also unsere Schrift. Also, dass nur die Glieder am Leib des Christus, die mit der Erde in besonderer Weise verbunden sind, und das sind die Söhne Israels. Der männliche Sohn zum Beispiel ist der aus Israel. Das Weib, das mit den 12 Sternen, das sind ja die 12 Stämme, das sind die 144.000 aus allen 12 Stämmen Israels. Und die gebiert einen männlichen Sohn. Ist der dann auch ein Israelite? Aha. Und dieser wird im tausendjährigen Reich die Nationen weiden mit eiserner Rute. Jetzt sind wir gleich da. Alles im Überfluss sogar. Aber wenn einer dann nur im Geringsten, wie jetzt Ananias und Sapphira, heuchelt, lebt er am anderen Morgen nicht mehr, sondern wird wohin getragen? Nicht ins Totenreich, sondern ganz genau ins Tal hinum. Was ist dort? Da sind die Leichname von denen, die in geringster Weise das Gesetz übertreten haben, nur ohne dass sie es eigentlich wollten oder merkten. Und was gilt dort für ein Gesetz? Im Tale hinum, Gehenna, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht. Bedauerlicherweise, so spricht Bruder Muhl, ist dieser Satz das letzte Wort im wunderbaren Prophet Jesaja. Jesaja 66. Letzter Vers, letztes Wort. Wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht. Wisst ihr, was nicht da steht? Es steht nicht da, wo ihr Wurm nie stirbt und ihr Feuer nie erlöscht. Hat mir mal ein Bruder servieren wollen, ne? Als er merkte, wie ich die Dinge sehen darf. Gab mir ein Schriftchen, wo ihr Wurm nie stirbt und ihr Feuer nie erlöscht. Dann habe ich dem dann gesagt, du, war ein feiner Engländer, der in Zürich eine Versammlung leitete, du, ich würde bei dem Ernst und der Furchtbarkeit aller Gerichte Gottes, würde ich nicht wagen, aus einem Nicht noch ein Nie zu machen. Da hat er gestutzt. Ich habe ihm noch die verfängliche Frage gestellt, als er sagte, die Lehre ist vom Teufel und wieder Gott und so weiter. Da habe ich ihm die Frage stellen dürfen, lieber Bruder, aber würde Gott sich nicht freuen, wenn alle gerettet würden? Da kam lange keine Antwort. War eine Verlegenheit. Und dann endlich musste er sagen, ja, naja, würde ich mich schon freuen. Und ich sagte, dann wird ihm also diese Freude nie gewährt werden. Die wird ihm gewährt in seinen Auserwählten, war seine Antwort. Schön. Aber jetzt kommt unsere Schrift. Erstens, nicht in unserer Bibel heißt nie, nie. Behauptung. Was sagt die Schrift? Einige Tage vom Passa, Golgatha, sagen die Jünger, ihr Herr, es ist doch Zeit, jetzt nach Jerusalem zu gehen. Und er antwortet prompt, ich gehe nicht nach Jerusalem. Gehet ihr. Und die sind erstaunt und dann schickt er sie allein Richtung Jerusalem. Kaum waren die weg, brach auch er auf nach Jerusalem. Haben wir den Beweis hier? Nicht heißt nicht nie. Er hatte vom Vater noch nicht die Weisung für sich. Ich gehe nicht nach Jerusalem. Ganz klar für ihn. Und dann kam die Weisung vom Vater. Jetzt geht er. Also stimmt's. Nicht und nie sind das Unterschiede. Gewaltig in den Zusammenhängen. Also wo ihr Feuer, ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht, genügt mir aber noch nicht. Weil dann gleichzeitig vorhergeschrieben steht, tausendjähriger Reichszustand, und von Sabbat zu Sabbat, von Neumond zu Neumond, müssen sie vom tausendjährigen Reich in Etappen hingehen und dieses schreckliche Schauspiel anschauen, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht. Noch einmal, von Sabbat zu Sabbat, von Neumond zu Neumond. Liebe Geschwister, wie steht es in der dritten neuen Schöpfung mit dem neuen Jerusalem? Gibt es da noch einen Neumond? Wunderbar. Da gibt es keine Sonne und keinen Mond mehr. Also, dort gibt es kein solches Ding mehr. Und wie wird denn der Feuersee noch genannt? Das ist der zweite Tod. Und der zweite Tod ist der Feuersee. Ja, wenn es einen zweiten Tod gibt, dann gibt es natürlich auch einen ersten. Dem Menschen ist es einmal zu sterben, dann das Gericht. Zweiter Tod. Was hat Paulus nun wieder zu sagen? Der letzte Feind, der weggetan werden wird, ist wer? Der Tod. Bruder Muhl stellt wieder eine ganz blöde Frage. Ist der zweite Tod der letzte oder der erste? Ist unsere Bibel klar? Wunderbar klar. Gibt sie Antwort auf alle Fragen? Löst sie alle Probleme, die sie selber stellt? Ja, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Also es ist erst 11:30, das heißt höchste Zeit, um Schluss zu machen. Machen wir gleich. Wir haben noch gelesen. Christus übergeben nach dem bestimmten Ratschluss. Das ist die Genehmigung aller bösen Anträge der Herzen der Geschöpfe, von Engeln und Menschen, die Gott zur Durchführung genehmigt hat, bilden den Ratschluss Gottes. Also die Ratschläge der Herzen der Geschöpfe. Erforscht hat, Vorkenntnis alles kannte, nur bestimmt hat, das und das darf geschehen, das darf geschehen, das ist der Ratschluss Gottes. Dem gegenüber steht der Vorsatz Gottes, den er gefasst hat bei sich selbst, ohne jemand anders zu fragen. Und der Vorsatz Gottes, den er gefasst hat bei sich selbst, besteht in nichts Geringerem als eines Tages das ganze Weltall in Christo unter ein Haupt zusammengefügt zu haben. Das ist der Vorsatz Gottes. Und der ganze Ratschluss Gottes muss diesem Vorsatz dienen. Nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von demselben behalten werden konnte. Damit schließen wir, indem ich dazu einige Worte noch sage.
Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Jesaja 53. Als Lösegeld für alle, sich selbst. Das heißt, er hat seine Seele in die Gewalt Satans überliefern lassen. Denn Satan hat die Gewalt des Todes. Kurze Worte über dieses gewaltige Geheimnis. Gott konnte nicht mehr zuschauen, wollte nicht mehr zuschauen, dass das so weitergeht, dass da die Seelen alle in die Gewalt Satans kommen. Was ist die Bedingung, die du stellst? Wenn du alle Seelen in deiner Gewalt, die Seele sündigt, die muss sterben, kommen alle in die Gewalt Satans, im Totenreich. Freigibst. Satan gab eine Antwort, von der er dachte, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt, das wird Gott nie genehmigen. Wenn die Seele deines Sohnes auch in meine Gewalt kommt, in meine Hände ausgeliefert wird, dann gebe ich alle anderen Seelen frei. Dachte, das macht Gott nie. Und was geschah? Gott war eins mit seinem Sohn, einverstanden. Was dachte Satan? Wenn ich den vielgeliebten Gottes in meiner Gewalt habe, dann habe ich ihn auch in meiner Gewalt. Auch den Vater. Ist das ein raffinierter Gedanke? Darf man kaum aussprechen. Einverstanden. Er hat seine Seele nun ausgeschüttet in den Tod. Kaum war die da in seiner Gewalt als Lösegeld. Also jetzt war die Rechtslage klar. Ne? Seine Seele war in der Gewalt Satan. Also waren alle anderen Seelen jetzt, nach dieser, mit einem Schwur hat Satan das geschworen. Dann sind alle frei. Die Rechtslage ist jetzt klar. Aber jetzt merkt Satan, ich komme um. Ich werde auch aufgelöst. Sagt, halt, halt, du, geh schnell wieder raus. Schnell wieder raus. Ich sage jetzt ein Gleichnis. War Satan auch in Judas gefahren? Konnte Judas die Silberlinge noch behalten, als er sah, was mit Jesus geschah? Und so wenig konnte Satan die Seele Jesu behalten. Und sagt dann Jesus, ist die Rechtslage klar? Ist meine Seele in deiner Gewalt? Sind alle Seelen frei? Aber weg, weg, sagt Jesus, bitteschön. Ich gehe erst hier raus, wenn du mir alle Schlüssel des Todes und des Hades ausgeliefert hast. Steht so geschrieben? Aha. Und jetzt das, was wir eben noch gelesen haben. Und in der Gegenwart der Seele Jesu da im Totenreich hat er die Wehen des Todes aufgelöst. Normalerweise sind Wehen Geburtswehen, die Leben befördern, zutage fördern. Wehen des Todes heißen wird immer schlimmer, immer noch furchtbar, immer noch unheimlicher. Und jetzt hat Gott, hat Christus seine Seele da unten die Wehen des Todes aufgelöst. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades und die Schlüssel Davids, des Mannes nach dem Herzen Gottes. Halleluja, Amen. Heute Abend, morgen Vormittag, morgen Abend, Dienstagmorgen noch 4 Versammlungen. Und wir wollen 7-Meilen-Stiefel dann anziehen, damit wir noch bis ans Ende der Apostelgeschichte kommen.
Zu dem letzten Thema, der letzten Frage von nicht und nie. Zur Prüfung, wenn ihr eure Bibel studiert. Im Alten Testament lesen wir oft immer und ewig. Und es handelt sich, soviel ich mich erinnere, immer an Dinge, die bleibend sind. Wir haben ja im Neuen Testament 3 Stücke, die bleiben. Im 1. Korinther 13, 13. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und im Alten Testament gibt es auch so einen Ausdruck, immer und ewig. Ewig, im Neuen Testament griechisch Äon, im Alten Testament Olam. Und nun, wie es so oft ist, dass wir in unserer Gescheitheit die Ausdrücke der biblischen Sprache umkehren, damit sie falsch sind, so sagen wir eben immer und ewig. Aber ewig Olam ist ein Zeitabschnitt. Im neuen Griechischen ein 1000-Jahr-Abschnitt. Der Hebräer sagt ewig und immer, wenn es dann bleiben soll. Eine Zeit lang, ein Zeitabschnitt, aber immer, das hat ja kein Ende. Und das ist eben das Bleibende. Achtet euch mal drauf, wo es steht, immer und ewig. Kehrt mal das um und sagt ewig, eine Zeit lang und dann bleibend, immer. Ist mir mal aufgefallen, dass man das auch so nehmen soll.
Noch ein Satz kam gerade in den Sinn, den ich aussprechen wollte. Wenn wir singen und suchen sollen, was droben ist, haben wir gesehen, Stiftshütte, Salomo, Ezekiel-Tempel, lesen wir im Buch der Offenbarung in den letzten Kapiteln ein Wort. Im neuen Jerusalem sah ich keinen Tempel. Kein Tempel. Da dachte ich, oh, wie schade. Nur weiterlesen. Denn Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Stimmt's also? Alle die Vorbilder, Stiftshütte, Salomo, Hesekiel, sind Einzelheiten, was in der Herrlichkeit Gottes selbst für uns vorliegt. Da können wir sinnen, was droben ist.
So, jetzt ist wieder Zeit. Wir schlagen auf 748.
So, in Ordnung. Danke, dem Herrn sei Dank. Wir dürfen wieder eine Melodie hören. Für mich bedeutet das jeweils, dass ich selber nicht gut kann, im Herzen mitschwingen zu lassen, dem Herrn, vor dem Herrn. Ich darf noch darauf hinweisen, dass in Bezug auf die kurzen letzten Worte von heute Vormittag das gewaltige Rechtsgeschehen, in dem Jesus seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, damit in die Gewalt dessen, der die Macht des Todes innehatte, Satan. Dass die Einzelheiten dieser gewaltigen Zusammenhänge nun eben gerade wieder dort von Gott eingesetzt worden sind, indem er ein einfaches Familienerlebnis so hat beschreiben lassen durch den Heiligen Geist in hebräischer Sprache. Familienerlebnis zwischen den Zwillingsbrüdern Jakob und Esau. Ich wurde auf die Spur dieser anbetungswürdigen Geheimnisse geführt, als ich im Hebräischen dort las, wie der Esau von der Jagd zurückkommt und nichts erbeutet hat, hungrig, während eben Jakob die Speise bereitet hat. Und nun, was wir lesen, Elberfelder, dass nun Esau zu Jakob sagt, lass mich essen oder verschlingen, das Rote da, dann wird von einem Linsengericht noch erzählt. Steht da nichts da von einem Linsengericht? Also, ich staune wieder, wie viel Einfluss unser Gott dem Feind gewährt hat. In Übersetzungen Dinge einschleichen zu lassen, wie nur eine ganz raffinierte Schlange es kann. Es steht nämlich im Hebräischen da, da spricht Esau zu Jakob, lass mich verschlingen den Adam da, genau die drei gleichen hebräischen Buchstaben, als Gott sprach, lasst uns Menschen machen, Adam, Einzahl. Lasst uns Adam, drei hebräische Buchstaben. Aleph, Dalet, Mem. Lass mich verschlingen, den Adam da. Dann hat es bei mir dann gezündet, ja halt. Kennt unsere Schrift zwei Adams, einen ersten Adam, zusammen mit Eva dort. Gibt es dann noch einen zweiten Adam, der als zweiter bezeichnet wird, und dieser zweite wird gleichzeitig noch als der letzte bezeichnet. Jetzt fragen wir uns, hat denn Satan, ich darf hier gleich schnell sagen, bitte, wenn wir da so lesen und Anstoß nehmen an dem Wort, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Na, was ist das für eine Gerechtigkeit vor Gott? Was kann der Esau dafür, dass Gott ihn gehasst hat und der Jakob, dass Gott ihn geliebt hat? Aber dieses Wort soll uns nur erleichtern, wer es zum ersten Mal hört, die Tatsache entgegenzunehmen. Jakob ist ein einmaliges, präzises Modell für Jesus Christus als Knecht Gottes, und zwar in besonderer Weise als guter Hirte. Während Edom Modell ist für Satan. Oh, schade. Aber weder Jakob noch Esau können jetzt etwas dafür, dass bei all ihrem Erleben nun sie solche Modelle sind. Aber sie sind es. Und zwar Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe bei beiden. Wo Jakob erscheint, wo Esau oder Edom erscheint, immer. Dass nicht einer unter euch sei, gleich wie Esau, ein widergöttlicher und Hurer. Steht auch so geschrieben. Jetzt reicht es so langsam. So. Und nun, da gibt es nun eine Reihe von Kassetten, wo die Dinge bis mit zuletzt alle Einzelheiten wahrgenommen werden, was da geschrieben steht. Und je unmöglicher da eine Auslegung erscheint vorerst, umso wunderbar ist die darin verborgene Weisheit Gottes zwischen Satan und Christus, den beiden großen, größten Exponenten durch die ganze Schrift. So, Apostelgeschichte. Kapitel 1 und 2 haben wir ein schönes Stück weit anschauen dürfen. Wir beachten in Kapitel 2 noch, dass in David dessen Psalmworte Petrus zitiert, der Geist Christi so vollkommen geredet hat, dass Petrus vor allen freimütig erklärte, lass mich mit Freimütigkeit sagen, dass alles, was da von David geschrieben steht, auf ihn Bezug nimmt, persönlich, auf David unmöglich passen kann, sondern da spricht der Geist Christi in David. Und was nun Petrus da noch zu sagen hat, in den nächsten Versen lesen wir, da drang's ihnen durchs Herz. Was sollen wir tun? Tut Buße, lasst euch taufen, empfanget Vergebung der Sünden und den Heiligen Geist. Eine ganz geordnete Reihenfolge. An dem einen Tage wurden 3000 Seelen hinzugefügt. Und, wunderbar jetzt, und diese neue Herrlichkeit in Jerusalem fand Gunst beim ganzen Volke. Es kommt Kapitel 3. Nach ihrer Gewohnheit gehen Petrus und Johannes zum Tempel. Am Eingang, natürlich nur im Vorhof, am Eingang sitzt ein Gelähmter und bittet um eine Gabe. Petrus sagt ihm, blicke mich mal an. Jetzt denkt er, oh, was bekomme ich da für eine Gabe? Und der blickte ihn an. Petrus spricht, Gold und Silber habe ich nicht, kann dir nichts geben. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Er greift ihn bei der Hand, der steht auf, seine Füße und Knöchel und alles voll Kraft und macht Sprünge. Freut sich so. Natürlich jetzt das ganze Volk staunt und staunt. Und gibt Gott die Ehre. Ein wunderbares Erlebnis in Jerusalem. Das Volk läuft natürlich zusammen. Und zwar wo? Ich beneide die, aber weiter. Vor 2000 Jahren nur noch eine Ruinenherrlichkeit in der Säulenhalle Salomos. Da war also von dem wunderbaren Tempel, den Salomo gebaut hatte, nur noch die Säulenhalle stehen geblieben. Später kommt noch einmal, dass die Apostel selbst täglich in der Säulenhalle Salomos wandelten und das Wort Gottes verkündeten. Säulenhalle Salomos, das nimmt einem Architekten so ein Stück von seinem Herzen. Säulen alles, Salomos. Als ich dachte, oh, schön wäre es gewesen, wenn unser einer dort als Salomo, Professor Salomo, göttliche Weisheit verkündete in seiner Säulenhalle. Da wäre ich gern dabei gewesen. Und siehe da, als ich dem Herrn das gesagt habe, Säulenhalle Salomo, mein Lieber, war die Antwort, du hast noch mehr. Du hast genau geistlicherweise das, was die Säulenhalle Salomos buchstäblich darstellt. Da waren immer zwei Säulen, wie in Langensteinbach, ich weiß es auch, da sind immer zwei Säulen angeordnet. Du hast viel mehr, nämlich wo, wie, was, wann. Während ein unter anderem ein prächtiger Ausleger des Wortes Gottes einmal sagte oder gar sogar schriftlich sich so ausdrückte, jetzt versteht ihr, warum ich lächle. Die Sprüche Salomos sind nun einfach so fürs praktische Leben Hinweise, die wir gut tun zu beachten. Punkt. Da habe ich gedacht, mein lieber Ausleger, wenn du wüsstest, jeder Spruch in den Sprüchen Salomo ist zweiteilig. Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Aber schon die Antwort der Zunge kommt vom Herrn. Ihr kennt das Wort. Das Wort, das bei mir den Tresorschlüssel bedeutete, um die schwersten theologischen Probleme mit Leichtigkeit öffnen zu können, verstehen zu können. Wer kennt das Schriftchen, die Entwürfe des Herzens? Nicht? Also, ihr braucht euch nicht zu schämen. Aber es sind nicht wenige, die mir nach Jahren sagten, Bruder Muhl, das habe ich jetzt zum dritten Mal gelesen. Ist mir immer wieder neu. Die heikelsten Fragen werden da. Ich habe nämlich innerlich schon kapituliert, indem ich sagte, Herr, dann gibst du also in der Frage der Willensfreiheit des Menschen, die einen sagen, er hat gar keinen freien Willen, doch der Mensch kann machen, was er will, und so weiter und so weiter. Theologische Bibliotheken sind gefüllt mit diesen Fragen. Da habe ich gesagt, Herr, offenbar willst du uns mehr, auch mehr, in diesem Leben da einfach keine letzte Antwort geben. Fertig, Fried. Kaum hatte ich innerlich kapituliert. Sprüche 16, Vers 1. Dann saß es. Ja. Bleibe hier nicht stehen. Liebe Geschwister, die Sprüche Salomos sind die geistliche Säulenhalle Salomos, in der wir gut täten, ständig zu wandeln und da zu lesen, die Säulenherrlichkeiten zu betrachten und uns dann da die darin verborgene Weisheit Gottes schenken zu lassen. Also, in der Säulenhalle Salomos. Und sagt Petrus, dieser Volksversammlung, in der Säulenhalle Salomos, Ihr seid die Söhne der Propheten und die Söhne des Bundes. Ein wunderbares Wort an die versammelten Volksmengen hier. Jetzt kommen wir zu Kapitel 4. Apostelgeschichte 4. Priester und Sadduzäer, verdrießt es nun, wie nun diese Apostel vom ganzen Volk verherrlicht werden und der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs von den Volksmengen verherrlicht wird? Verdrießt es nun und bringen es fertig, die mal privat mit ihrer Polizei in Gewahrsam zu setzen. Aber an diesem einen Tage kommen viele zum Glauben, sodass die Zahl der geretteten Männer sich auf 5.000, von 3.000 auf 5.000 erhöht hat, wir merken. Im Reiche Gottes, Israel verheißen, ist alles genau zahlenmäßig festgelegt. Und bei uns? Und bei uns? An einem Tage auch 3.000, dann schon 5.000. Und dann auf einmal Zehntausende, griechisch Myriaden von Juden wurden gläubig und eine große Menge von Priestern wurde noch gläubig. Oh. Also jetzt wird es in Jerusalem, scheint das Reich Gottes schon anbrechen zu wollen. Die hohen Priester versammeln sich. Am anderen Morgen führen die Apostel dem Synedrium vor, also merken wir, hohe Priester und Sadduzäer sind eins gegen Christus und die Apostel. Was sind denn die Sadduzäer? Die sagen, das ist ihre Lehre, auch wieder zwei Säulen. Erstens, es gibt keine Geister, keine Engel und es gibt keine Auferstehung aus den Toten. Und mit denen hatten die hohen Priester Gemeinschaft. So sah es aus. Nun darf sich Petrus vor ihnen verantworten, weil sie merken, die Volksmenge, wir dürfen die gar nicht antasten, nicht? Denn die Volksmenge würde uns jetzt zerreißen. Und Petrus nun mit einer Freimütigkeit ohne Gleichen. Vers 11, Kapitel 4. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, das ist der Stein, den ihr Bauleute, also wer sind die Bauleute, die den Stein verworfen haben? Ausgerechnet die religiösen Chefs und Führer. Dieser Jesus ist der Stein, den ihr als Bauleute verworfen habt. Und diesen hat Gott zum Eckstein gemacht. Vers 12. Und jetzt auf einmal fällt den hohen Würdenträgern, hohen Priestern, Leviten, Gesetzeslehrer, Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer und wie sie noch alle heißen mögen, fällt auf einmal auf, was die da bezeugen, das sind ja alles nur prophetische Worte unseres Gesetzes und unserer Propheten. Und dabei sind das ungelehrte und einfache Leute. Ungebildete und ungelehrte Leute. Wollen wir zu den Gelehrten oder Gebildeten gehören? Ich lieber nicht. Ihr kennt ja mein Bemühen, das darin besteht, wer fährt weiter? Je länger, je mehr, noch dümmer zu werden. Um noch mehr allem glauben zu können, was geschrieben steht. Bauleute verwerfen den Stein. Ich bin Architekt. Ich konstruiere jetzt, wie ich das sehen darf. Vorgang auf einer Baustelle. Die Baugrube ist gegraben. Alles bereit, dass jetzt die Fundamente gelegt werden können. Grundstein, Eckstein. Jetzt wird eine erste Ladung erscheint auf der Baustelle und mit Mühe und den damaligen Möglichkeiten wird ein Riesenstein behauen, fertig, abgeladen. Die Bauleute betrachten den von allen Seiten, ärgern sich an dem. Der hat sich auf unsere Baustelle verirrt. Und was machen sie? Den werfen wir gleich in die Baugrube hinab. Was ist denn die Baugrube? Das Totenreich. Den bringen wir gleich um. Gut. Jetzt liegt der da unten. Jetzt kommt der Chefarchitekt auf die Baustelle. Meine Herren, ist der Eckstein noch nicht geliefert worden? Große Verlegenheit. Da unten haben wir einen, der hat sich verirrt, da unten haben wir einen runtergeworfen. Was? Bitte, meine Herren, messt einmal genau ein, wo der liegt. Gerochen und melden, der liegt da und da und so, Maß, so, Höhe, alles. Dann sagt der Architekt, meine Herren, der liegt genau dort, wo ich ihn geplant habe. Oha. Stimmt's? Meine Weisheit ist fertig. Wir können weiter hineinschauen. Ja?
Gehen deine Gedanken ein wenig zurück an den Anfang oder nur nach Kolkata? Zeit in Kolkata.
Ich habe noch nicht kapiert, was du...
In die Ursprünge, der Schöpfung.
Aha. Da könnte man gerade bis Mitternacht nur mit dem Gedanken weiterfahren. Der gehört natürlich daher. Sie versammeln sich wieder, die Gegner, die ganze Gesellschaft, im Synedrium, samt allen Ältesten, nehmen die in ihre Mitte und Petrus erklärt, meine Herren, urteilet ihr selber, ob es recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott. An einer weiteren Stelle sagen sie dann ganz deutlich, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Denn uns ist wichtig, auf Gott zu hören und nicht auf eure Stimme. Das war wieder ganz scharf und deutlich. Und da ist nun wichtig, für uns praktisch, zu beachten, dass die Apostel hier nicht die irdische Obrigkeit vor sich haben, sondern was für eine Obrigkeit? Die fromme, die frömmste Obrigkeit. Was die irdische Obrigkeit betrifft, gilt genau das Gegenteil. Ja. Weil Gott selber da befiehlt, es gibt keine Obrigkeit als außer von Gott eingesetzt. Alle, die eingesetzt sind, sind von Gott eingesetzt. Das heißt nicht, dass Gott Wohlgefallen an denen hat. Und diese Obrigkeiten führen das Schwert nicht umsonst, fährt Paulus weiter. Und. Deshalb haben wir der irdischen Obrigkeit